Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
Die Babyboomer, das sind die geburtenstarken Jahrgänge von Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre. Die werden in den kommenden Jahren in Rente gehen und so mancher Babyboomer wird dann im letzten Lebensdrittel nochmal ein Projekt starten wollen. Vielleicht ja bei einem Dienst der Malteser als ehrenamtlicher Helfer. Schon heute greifen die Malteser auf die Kompetenz von fitten Senioren zurück. Allein im Erzbistum München und Freising sind zurzeit mehr als 2000 Ruheständler bei den Maltesern ehrenamtlich aktiv. Zwei davon wollen wir Ihnen jetzt in den Malteser-Momenten vorstellen. Bei mir im Studio ist zum einen Uschi Steiner. Sie leitet seit 4 Jahren ehrenamtlich den Malteser Kulturdolmetscherdienst in Wolfratshausen. Und neben Uschi Steiner sitzt Tilman Zwicker aus München. Er engagiert sich ehrenamtlich im ambulanten Hospizdienst der Malteser. Frau Steiner, Herr Zwicker, herzlich willkommen bei uns in den Malteser Momenten.
Danke, dass wir da sein dürfen.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Steiner, als Sie gesehen haben, mein Berufsleben geht zu Ende, haben Sie sich da schon so gegen Ende Gedanken gemacht, was Sie danach machen? Und dachten Sie da überhaupt schon an ein Ehrenamt?
Eigentlich schon, weil ich bin ja früher ausgeschieden, also mit 62 bin ich ausgeschieden und bei uns gab es das Angebot, den sogenannten aktiven Ruhestand zu machen und der war damit auferlegt, wenn man früher geht, dann muss man 1000 Sozialstunden ableisten und es hört sich so an wie eine Verurteilung, aber für mich war das irgendwie so wie eine neue Chance, wo ich gesagt habe, ja gut, also dann das, was ich in der Arbeit mache, das kenne ich alle schon und ich will jetzt mal was Neues kennenlernen. Insofern war das für mich eine große Chance, dann eben hier auch in diesen sozialen Bereich einzusteigen.
Hatten Sie schon vorher Kontakte zu den Maltesern? Gab es da schon eine Tuchfühlung oder waren die Malteser an sich etwas Neues für Sie?
Also die Malteser waren was Neues für mich und ich habe mich damals für die Malteser entschieden, weil ich in eine größere Organisationsstruktur einsteigen wollte. Ich bin in Wolfratshausen und die Malteser in Wolfratshausen sind aber eine kleine Gliederung. Also die Caritas ist da viel größer und dachte ich mir, das ist eine gute Mischung, zwar in einer großen Organisationsstruktur zu sein, aber eben auch in einer kleinen Gliederung, wo nur wenige Menschen zusammenarbeiten.
Herr Zwicker, wie war es für Sie, als Sie merkten, jetzt läuft der Countdown für den Ruhestand? Wussten Sie gleich, ich brauche ein neues Ziel im Leben? War das so?
Ich hatte schon immer so viele verschiedene Ziele, dass es eigentlich ganz automatisch eine Verlagerung einfach des Schwerpunkts war. Ich komme aus Ingenieurwissenschaften und war dann lange Zeit im Management beim Europäischen Patentamt tätig. Aber ich hatte schon immer verschiedene Standbeine. Also ich habe viel Musik gemacht und war auch immer sehr interessiert eigentlich am Zwischenmenschlichen. Von daher war das fast automatisch, dass ich einfach diese anderen Standbeine dann einfach mehr aktiviert habe. Deswegen war das von vornherein klar, dass ich Ehrenamt machen würde, wobei ich das gar nicht so gesehen habe. Es war einfach meinen verschiedenen Neigungen nachzugehen und deswegen war das fast automatisch. Die Malteser sind mir ewig bekannt, weil ich seit 100.000 Jahren schon Mitglied bin, aber wahnsinnig passiv war. Es war einfach eine Möglichkeit, ein bisschen Spenden abzugeben jedes Jahr an eine wertvolle Organisation. Eigentlich wurde ich dann für dieses spezielle Ehrenamt als Hospizhelfer, wo ich dann gewissermaßen rekrutiert über die Ehefrau eines Musikerfreundes von mir, die in dem Bereich arbeitet als Koordinatorin. Und die hat gesagt, du wärst der Richtige, mach doch mal da mit. Und das hat mich sehr interessiert und hat genau gepasst.
Und Sie waren der Richtige aus Sicht dieser Frau, weil Sie auch im Privatleben schon damit konfrontiert waren, Menschen beim Sterben zu begleiten.
Das kann man schon so sagen. Ich habe eben in genau diesem Musikerfreundeskreis leider auch schon 2 sehr gute Freunde ihren letzten Weg ein ganzes Stück weit mit begleiten müssen. Das wusste eben diese Freundin, die hat das auch miterlebt und hat gesagt, eigentlich könnten wir jemanden, dich jetzt brauchen und du hast ja jetzt sicher Kapazität, weil du bist jetzt im Ruhestand.
Frau Steiner, ich kenne privat ein Paar, das ist jetzt auch so nach und nach in Rente gegangen und da wollte sie dann unbedingt gleich wieder loslegen, eben auch im Ehrenamt und was machen. Und der Mann sagte, nee, also jetzt bitte, erstmal, jetzt haben wir doch gemeinsame Zeit. Wie war's bei Ihnen? Was hat Ihr Mann gesagt, Ihre Familie, dass Sie da jetzt nochmal loslegen?
Ja, der Wolfgang, also mein Mann, der war ja schon vor ein Jahr vor mir in Ruhestand. Und der hat schon fast ein bisschen Angst gehabt, dass er sagt, oh, du willst jetzt auch aufhören. Oh Gott, das war jetzt gerade so gemütlich alleine. Und insofern war ihm das eigentlich, glaube ich, ganz recht, dass ich sozusagen wieder irgendwo meine Energie ausleben konnte und er dann auch sein Leben so in gewissem Maße weiterführen konnte, wie er es eigentlich für sich selber gut fand. Also das war für uns beide eine gute Lösung. Und er hilft mir auch sehr viel bei meinen Einsätzen, die ich so mache.
Jetzt haben Sie ja bei den Maltesern in den letzten 4 Jahren die Leitung des Kulturdolmetscherdienstes gemanagt. Da müssen Sie ja auch erstmal reinwachsen.
Ich muss insofern nicht reinwachsen, weil wir haben das aufgebaut. Den Kulturdolmetscherdienst haben wir im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen aufgebaut. Das war eigentlich auch so eine Initialzündung, weil ich bei den Maltesern angefragt habe, was hättet ihr denn für mich? Und ich dachte eher so an Demenzbegleitung und so weiter, weil ich das auch von meiner Schwiegermutter lange Jahre gemacht habe. Das kenne ich schon, das mache ich. Und dann haben die gesagt, nee, du, wir haben da hier ein Kooperationsprojekt zusammen mit der Caritas im Kreis Bildungswerk und der Stadt Geretsried und noch einigen Kooperationen. Partnern. Wir brauchen unbedingt sowas wie Kulturdolmetscher im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Willst du da nicht mitmachen? Und habe ich gesagt, ach, das wäre doch ganz interessant. Was Neues mit aufbauen, das liegt mir eh. Und insofern haben wir das eben sehr erfolgreich aufgebaut. Und dann, die letzten 2 Jahre, ist es dann primär nur noch die Vermittlung gewesen, nur noch in Anführungszeichen, weil die Ansprüche steigen, beziehungsweise es kommen immer mehr Anfragen. Wir werden jetzt doch immer mehr bekannt in unserem Landkreis.
Wir müssen dazu sagen, Sie haben das aufgebaut trotz Corona.
Ja, das stimmt. Genau, ich habe gerade angefangen. Wir hatten unsere erste Besprechung mit den anderen Kooperationspartnern. Dann kam Corona, das war Anfang 2020. Ja, und dann ging eben alles mit Video und Telekommunikation. Und Gott sei Dank gibt es so tolle Medien wie Zoom und Teams und so weiter, wo man dann sich doch gut unterhalten kann und planen kann gemeinsam. Ja, und das hat auch geklappt. Es war anstrengend, es war schwieriger, als wenn wir jetzt mit den Leuten normal hätten reden können. Aber vielleicht war es auch ganz gut, weil wir einfach dadurch auch mehr Zeit hatten. Wir konnten mehr planerisch tätig sein. Also ist gut gegangen.
Was macht denn ein Kulturdolmetscher?
Ein Kulturdolmetscher ist ein Dolmetscher, wie man sagt. Aber nicht nur für die Sprache, sondern auch für die Kulturen. Das heißt, wir bilden hier Menschen aus mit Migrationshintergrund, die schon sich gut in Deutschland eingelebt haben, die schon ein bisschen so unsere Art zu leben kennen, unsere Schulart kennen, auch unsere Mentalität der Deutschen. Also meistens sind die Leute so 5, 6 Jahre hier. Und die Kulturdolmetscher werden primär angefordert von Schulen, von Behörden, von Ärzten, um zu dolmetschen. Aber es gibt oft im Gespräch Diskrepanzen, die oft gar nicht auf sprachlicher Natur beruhen, sondern die aus einem kulturellen Verständnis herrühren. Ja, dass ein Mann meinetwegen aus irgendwelchen Ländern ein Problem hat, eine Kindergärtnerin zu akzeptieren und andersrum die Kindergärtnerin nicht versteht, warum die Frau das Kind nicht in den Kindergarten bringt und. Solche kulturellen Differenzen. Und da können eben unsere Kulturdolmetscher auch gut vermitteln und jeden die entsprechenden Teile erklären, das funktioniert jetzt hier sowieso und der Mensch verhält sich deswegen so, weil er das von zu Hause so gewöhnt ist und so weiter. Also Kultur und Dolmetscher.
Jetzt wird ja die Willkommenskultur gegenüber Migranten, Geflüchteten in unserer Gesellschaft auch zunehmend in Frage gestellt. Hat sie das belastet die letzten Jahre?
Oh ja, das ist schon auch sehr schwierig, muss ich sagen, weil ich kriege ja durch dieses Vermitteln von Dolmetschertätigkeiten und durch die Ausbildung der Dolmetscher eigentlich auch mit, wie wertvoll die Menschen sind, was das für tolle Menschen sind, die hierher kommen. Und dann engagieren sie sich als Kulturdolmetscher, haben eine Arbeit, haben innerhalb von 2 Jahren Deutsch gelernt, dass sie als Dolmetscher fungieren können, und dann werden sie abgeschoben und man kann nichts machen dagegen. Und das belastet mich schon schwer.
Herr Zwicker, wie war es bei Ihnen? Als klar war, so die Entscheidung ist gefallen für den ambulanten Hospizdienst, da mussten Sie sich aber trotz Ihren bisherigen Erfahrungen auch erstmal ausbilden lassen. Wie ging das vonstatten?
Das war eine sehr angenehme, sehr interessante und sehr effiziente Ausbildung. Die ging immerhin 1 Jahr lang, jede Woche einen Abend. Und da haben einfach im Grunde die Amateure, die da zur Verfügung standen, haben ein bisschen was in Richtung Profitum gelernt, wobei es natürlich da eben nicht ums Medizinische geht, sondern es geht einfach mehr um die Sozialkompetenz und das spezielle Umgehen von Schwerstkranken, die auf den Tod zugehen, wie auch der Umgang mit mit dem sozialen Umfeld dieser Patienten, vor allem mit den Familienangehörigen, die oft auch sehr belastet sind, und wie man da eben am besten helfen kann.
Das heißt, das eine Mal kann es darum gehen, dass Sie da sind für einen Angehörigen, beim nächsten Mal dann wieder um den sterbenskranken Menschen. Das ist unterschiedlich.
Das stimmt. Natürlich ist der Fokus zunächst mal der Kranke. Und es stellt sich aber dann sehr schnell oftmals heraus, dass eigentlich der Kranke in einem Status ist, der gerade ein erträglicher Zustand ist, aber die Situation für das Familienmitglied viel belastender ist. Und da hilft es einfach manchmal sehr, dass einfach jemand kommt und einmal Nachmittag in der Woche zur Verfügung steht, einfach um da zu sein, sodass das Familienmitglied sich ein bisschen ausklinken kann und das Gefühl hat, ah, der Ehemann, die Ehefrau ist eigentlich, oder der Vater, Mutter ist eigentlich ganz gut betreut, in dem Sinn, dass einfach jemand da ist und der für Unterhaltung sorgt, für Ansprache sorgt und unter Umständen natürlich auch schnell anruft, wenn irgendwas Schwieriges passieren sollte.
Apropos für Unterhaltung sorgen, ich habe ein bisschen vorab über Sie recherchiert und da gibt es eine schöne Geschichte, weil Sie musikalisch sind und auch, glaube ich, mehrere Instrumente spielen und da kam es mal zu einem regelrechten Jam zwischen einem sterbenskranken Menschen, der aber nicht mehr alle seine Instrumente spielen konnte. Ja, und erzählen Sie mal, wie das ablief.
Das war eigentlich, es war ein bisschen, eine richtige Überraschung war es nicht, weil die Koordinatorin aus dem Hospizdienst, die den Fall übernommen hat und die nach einem Hospizhelfer dann geschaut hat, die hat schon gesehen, oh, da steht eine Gitarre in der Ecke bei dem Patienten. Und sie hat gesagt, du komm doch vorbei, du spielst doch und guck mal, wie das ist. Und es war dann tatsächlich so, dass dieser Patient sehr musikalisch interessiert war und Gitarre gespielt hat, früher eigentlich recht gut offensichtlich, und auch Keyboards, und hatte eine fantastische Markengitarre im Eck stehen, die er aber nicht mehr spielen konnte. Und ich habe dann gesagt, sollen wir nicht was zusammen machen? Und er hat gesagt, ja, okay. Und ich habe mir einfach die Gitarre geschnappt. Und er konnte ein bisschen auf dem Keyboard, was er da in seinem Zimmer stehen hatte, noch spielen. Und dann haben wir einfach zusammen was gemacht, ganz spontan, was natürlich im Rock-Jazz-Bereich in der improvisierten Musik sehr gut funktioniert. Und es war natürlich eine totale Bereicherung für den. Der hat sich schon aufs nächste Mal gefreut, dass er sowas wieder machen kann.
Die Frau Stein hat gerade erzählt, dass es auch eben Probleme gab in ihrem Dienst, dass sie sich zum Beispiel geärgert hat, wenn jemand zum Kulturdolmetscher ausgebildet war, dann wurde der abgeschoben. Was hinterlässt Ihr Hospizhelferdienst bei Ihnen? Da nimmt man doch auch was mit nach Hause. Kann man da einfach, wenn man jetzt im Dienst war, man kommt nach Hause, wieder einfach umswitchen?
Also mir geht es so, dass ich tatsächlich was mit nach Hause nehme, aber fast eindeutig mehr die Anerkennung, die ich da bekomme, und eigentlich den Feedback, was ich von den Patienten und den Familienangehörigen bekomme, die wirklich allesamt unheimlich dankbar sind, dass da jemand auftaucht, der sich versucht einzufühlen mit in die Gesamtsituation und der dann mithilft bei der Betreuung. Und das schafft immer eine sehr, sehr konstruktive und positive Atmosphäre. Und ich nehme eigentlich die eher mit nach Hause als natürlich den Schmerz und das Leid, was immer mit diesen Zuständen verbunden ist. Insofern ist es eine sehr zuträgliche und positive Erfahrung eigentlich für mich.
Frau Steine, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie ein Mensch sind, der gerne etwas mit aufbaut. War das dann auch so Ihre Kompetenz, die Sie aus dem Berufs- und Familienleben eben jetzt auch für den Dienst im Ruhestand mitgebracht haben? Was konnten Sie so aus Ihrem früheren Leben für den Dienst mitbringen?
Ja, also ich war jahrzehntelang Projektmanagerin im IT-Bereich, also war das Neuaufbauen von unbekannten Themen jetzt nichts Neues für mich. Und insofern ist mir das relativ leicht gefallen und ich habe die neue Herausforderung eben in einem neuen Umfeld richtig genossen. Es hat richtig Spaß gemacht, ja.
Konnten Sie auch was mitbringen aus Ihrem Beruf oder aus Ihrem früheren Alltag in den Hospizdienst?
Ich denke, technischer Seite nicht als Ingenieur, aber durch meine Tätigkeit als Direktor vermutlich dann die Sozialkompetenz, die da für den Job eben auch notwendig ist.
Herr Zwicker, sind Sie auch an Grenzen gestoßen? Auch vielleicht, dass mit Ihrem Alter zusammenhängt, dass Sie dann doch mal sagen, ah, da merke ich schon, es belastet mich mehr als früher, ich habe vielleicht nicht mehr so gute Nerven.
Ich muss sagen, dass diese Tätigkeit so zuträglich ist, dass ich nie das Gefühl hatte, jetzt komme ich nicht mehr weiter, jetzt belastet mich das zu sehr. Es sind dann mehr so, eigentlich kann ich nur ein Beispiel jetzt nennen, wo ich tatsächlich einfach nicht mehr so richtig weiter wusste. Das war mit einem Kranken, der schon sehr fortgeschrittenes ALS Syndrom hatte und der sich im Grunde kaum mehr verständlich machen konnte. Das heißt, der hatte, konnte nur eine Hand noch ein bisschen bewegen, konnte nicht mehr sprechen. Offensichtlich jemand, der sehr, sehr wachen Geist noch hatte. Und da wusste ich einfach nicht so recht, wie komme ich jetzt an den Rand, wie kann ich mit dem kommunizieren. Das hat aber dann doch gut funktioniert, weil man ein bisschen auch mit Hilfe seiner Ehefrau, die dann klarstellen konnte, wo denn seine besonderen Interessen liegen. Und dann durch entsprechendes Fragen, weil er konnte ja noch ein bisschen nicken und schon durchaus zu verstehen geben, was ihm behagt, konnte ich dann richtig rausfinden, was ihn an Literatur und interessiert und wo ich ihm Neuigkeiten aus Politik und aus der Wirtschaft und aus der Kultur mitbringen konnte, in der Zeitung und mit Büchern, konnte ihm einiges vorlesen. Und das war für ihn ganz offensichtlich sehr zuträglich. Hat sich immer sehr gefreut.
Wie viel Zeit, Herr Zwicker, investieren Sie so pro Woche dann für den Hospizdienst? Kann man das benennen?
Man kann sagen, einen halben Tag eigentlich.
Einen halben Tag, das heißt, Sie haben immer noch viel Freizeit dann.
Viel Zeit für die ganzen anderen Tätigkeiten, die ich im Ruhestand noch, denen ich nachkommen möchte, ja.
Genau. Also Ihnen wird nicht langweilig. Und Sie, Frau Steiner, ich habe das in einer neuen Presseankündigung gelesen, jetzt, weil der auch eine neue Leitung gesucht hat für den Kulturdolmetscherdienst. Da habe ich gelesen, 5 Stunden pro Woche sollte man veranschlagen.
Ja.
Ist das wirklich realistisch für eine Leitungsfunktion? Für 30 Kulturdolmetscher haben Sie, glaube ich, zurzeit.
Ja, na gut, ich leite ja nicht, sondern insofern schon, weil wir uns 2 bis 3 Mal im Jahr auch treffen. Aber es geht ja darum, jetzt im Moment, einmal im Jahr machen wir so ein einwöchiges Seminar, ja, für Neue. Aber der normale Regelbetrieb ist Vermittlung. Das heißt, es kommen Anfragen bei mir rein und ich vermittle dann die entsprechenden Kulturdolmetscher, wer Zeit hat. Insofern ist es eigentlich ein täglicher Job. Ich schaue mir morgens immer so zwischen 10 und 11 die E-Mails an, was ist an Anfragen reingekommen und dann gebe ich die Anfragen weiter und danach mittags muss ich dann doch nochmal gucken, wer hat denn jetzt wie geantwortet, gibt es Zeit oder nicht, oder dann, wenn eben sagt, wenn diejenige, wo ich auserkoren hatte, keine Zeit hat, dann muss ich eben weiterschauen und so weiter. Und das ist eben jetzt so ein Job, wo ich sage, jetzt läuft das Projekt und vielleicht ist das einfach auch so meiner bisherigen Historie geschuldet. Das ist jetzt alles in Linie, das kann jetzt jemand gut machen, das ist eingespielt, das ist bekannt, das kann jetzt jemand gut machen, der einfach mal so zu Hause ist und ein bisschen medienaffin ist und sich dann entsprechend einmal am Vormittag und einmal am Nachmittag eine halbe Stunde Zeit nehmen möchte und dann durchschauen möchte, um die Vermittlungen zu tätigen.
Gab es in den letzten 4 Jahren so ein schönes Erlebnis, an das Sie jetzt mitnehmen werden, in Ihren endgültigen Ruhestand sozusagen, an das Sie sich immer wieder gerne zurückerinnern werden?
Ein Einzelerlebnis eigentlich weniger, aber es ist eigentlich immer, also wirklich, also mir geht immer das Herz auf. Wir haben relativ viel junge Menschen, die sich ausbilden lassen als Kulturdolmetscher. Und diese jungen Männer und Frauen, wenn man das so sieht, wie die sich entwickeln im Lauf der Zeit und auch schon innerhalb des Seminars, was die an Selbstbewusstsein kriegen, wenn sie einfach hören, hey, was ihr geschafft habt mit eurer Flucht und die Integration hier und die Sprache lernen und die Ausbildung machen, das ist nicht selbstverständlich, das seid ihr ganz starke Persönlichkeiten. Und dann merken die erst, dass sie sagen, ja, das stimmt eigentlich, ja. Und was die dann für selbstständige junge Menschen werden und wenn sie dann hier dann ihre Ausbildung fertig machen und dann berichten sie mir, ja, ich habe das jetzt bestanden und so gut. Und also da geht mir wirklich das Herz auf. Das ist einfach wunderbar, das zu sehen, wie sich diese Menschen hier so gut integrieren.
Herr Zwicker, bei Ihnen haben wir schon ein Erlebnis genannt, das mit der Musik, mit diesem Jam. Gibt es auch andere Erlebnisse noch oder geht es Ihnen eher, jetzt auch wieder Frau Steiner, dass Sie sagen, das kann man schwer benennen?
Ja, mir geht es ganz ähnlich wie der Frau Steiner. Das Tolle ist, es ist mir so ein kontinuierlicher, positiver Prozess. Das Tolle ist, dieses Gesamtszenario von einerseits einer Gruppe von Leuten, die versuchen, für andere etwas zu tun. Und die, muss ich auch zugeben, von dem Management, von der Hospizhilfe extrem gut betreut werden. Also das, der Hintergrund, der wird von den Maltesern da wunderbar geschaffen. Ganz vorbildlich, muss ich sagen, weil man auch von der Seite sehr viel Anerkennung bekommt. Und dann hat man eben auf der anderen Seite die Gruppe der Betreuten. Und das Ganze ist einfach vor dem Hintergrund, dass die Menschen alle gemeinsam was Positives schaffen wollen. Und eine extrem gute Erfahrung, gerade heutzutage, wo doch sehr viel auch Negativismus in der Luft herumspuckt.
Würden Sie dann auch ein Ehrenamt bei den Maltesern empfehlen, zum Beispiel im Hospizdienst?
Absolut. Also es ist einfach so eine positive und gute Erfahrung, da fühle ich vorbehaltlos.
Und wenn ich Sie auch weiter recht verstanden habe, Sie denken nicht ans Aufhören?
Überhaupt nicht. Gar nicht.
Solange die Füße tragen wahrscheinlich.
Genau so ist es, ja.
Frau Steiner, bei Ihnen haben wir ja schon gesagt, Sie werden jetzt aufhören, wenn dann jemand Neues gefunden ist. Was haben Sie sich danach vorgenommen? Verraten Sie uns das?
Ja, ich verrate es sehr gerne, weil wir haben nämlich jetzt eben eine ganz tolle Lösung gefunden und ich hoffe, das funktioniert auch so. Also ich werde von den administrativen Aufgaben entbunden, sprich die Vermittlung an sich und die Reisekostenabrechnung und was alles noch da hinten dran hängt. Aber ich bleibe weiterhin sozusagen ehrenamtliche Leitung der Kulturdolmetscher und organisiere eben ein- bis zweimal, dreimal im Jahr so Treffen und Seminare und so weiter. Und also da freue ich mich auch darauf, dass dieses immer täglich was machen zu müssen, dass mir das abgenommen wird und dass ich eben jetzt die schönen Seiten nur noch erleben darf. Und da freue ich mich drauf. Und dann freue ich mich eben auch auf meine vielen anderen Tätigkeiten, die noch da sind.
Enkelkinder und vielleicht auch ein bisschen mehr Reisen.
Genau, Enkelkinder, Reisen und ich bin ja auch im Chor und dann bin ich jetzt da im Vorstand dabei und bla bla bla. Also mir wird es nicht langweilig und ich freue mich einfach auf alles.
Also beide bleiben Sie doch aktiv bei den Maltesern. Aktiv trotz Ruhestand und ich glaube, wir haben heute in den Malteser-Momenten zwei fröhliche, engagierte Menschen erlebt, Sie, Herr Zwicker, und Sie, Frau Steiner, die sich wirklich gern engagieren und die dadurch sich selbst etwas Gutes tun und anderen etwas Gutes tun. Ich glaube, das können wir abschließend so festhalten.
Das wird unterstrichen werden. Wir tun uns auch selbst was Gutes damit.
Ja. Auf alle Fälle.
Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren in den Malteser-Momenten und uns ein bisschen Ihren Alltag im Ehrenamt als Senioren geschildert haben. Herzlichen Dank.
Danke für die Gelegenheit.
Ich bedanke mich auch.
Ja, und wer demnächst in Rente geht und noch ein Ehrenamt bei den Maltesern sucht, der findet dazu zahlreiche Anregungen im Internet auf malteser.de. Den Link für die Malteser Homepage finden Sie auch in den Episodeninformationen zu diesem Podcast. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Paul Hasel.
Münchner Kirchenradio, Malteser Momente, Verbandsnachrichten.
Im Studio ist Willi Witte, grüß Gott. Die Malteser haben in Wolfratshausen eine neue Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzkranken ins Leben gerufen. Sie soll Betroffenen die Möglichkeit bieten, sich über die persönliche Pflegesituation auszutauschen. Neben der Erfahrungsrunde geht es auch um praktische Fragen bei der Pflegeversicherung oder um Informationen, wie man trotz hoher Pflegebelastung physisch und psychisch gesund bleibt. Fachkräfte geben den Angehörigen Tipps für Achtsamkeitstraining, Meditation und Yogaübungen. Interessenten können sich ab sofort bei den Maltesern in Wolfratshausen für die Angehörigengruppe anmelden. Auch in Rosenheim haben die Malteser ein neues Projekt gestartet. Todeswünschen im Gespräch begegnen, heißt das Angebot. Es richtet sich an besonders schwer erkrankte Menschen, für die sich das Leben als Last anfühlt oder keinen Sinn mehr macht. Die Malteser bieten sowohl Betroffenen als auch Angehörigen einen Raum, über die Todessehnsucht zu sprechen. Kontaktmöglichkeiten zum Projekt finden Interessierte im Internet auf malteser-rosenheim.de. Dort ist auch die kostenlose Rufnummer des Malteser Krisendienstes angegeben, der rund um die Uhr erreichbar ist. Die Malteser und die Seniorenpastoral des Münchner Dekanats Südost pilgern mit demenziell Erkrankten auf dem Jakobsweg. Gemeinsam wolle man eine Teilstrecke des Münchner Jakobswegs an der Isar entdecken und genießen, heißt es in einer Mitteilung. Die Pilgeraktion Ende April startet mit einem Pilgersegen in der Jakobskirche am Anger. Die anschließende Wanderung führt entlang der Isar zur Wallfahrtskirche St. Anna auf der Hochleite in Harlaching. Das Angebot für Demenzkranke und ihre Angehörigen ist kostenlos und findet auch bei leichtem Regen statt. Im Juni bieten die Malteser noch eine weitere Pilgerwanderung auf einer alternativen Route des Münchner Jakobswegs an. Für beide Pilgerstrecken kann man sich in der Geschäftsstelle der Malteser in der Münchner Streitfeldstraße anmelden.
Das waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.